Im Irak hat es dieses Jahr eine Anschlagsserie von kaum vorstellbarem Ausmaß gegeben. Allein im Juli sind nahezu 800 Menschen gestorben bei verschiedenen Anschlägen mit Sprengstoff gefüllten Autos. Seit Jahresbeginn sind es etwa 3000. Herr Steinberg, was geht im Irak vor?
Nun, zunächst einmal ist die Beobachtung richtig, dass die Gewalt im Irak enorm zugenommen hat. Seit April haben wir jetzt ein Gewaltlevel erreicht, wie wir es eigentlich nur noch aus der Spätphase des Bürgerkrieges 2008 kennen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Amerikaner 2011 abgezogen sind, ohne wichtige Probleme des Landes zu lösen. Die wichtigste Ursache dieser Gewalteskalation im Moment dürfte der Autoritarismus des Ministerpräsidenten sein, der nämlich versucht, Säkularisten und die sunnitische Minderheit von der Politik des Landes auszuschließen. Und das führt dazu, dass sunnitische Gruppen enormen Zulauf haben und auch auf die Zusammenarbeit der sunnitischen Bevölkerungsteile setzen können.
Gibt es hinter diesen Gruppen auch andere Länder, die da Einfluss nehmen?
Nein, es ist zumindest nicht nachzuweisen, dass Nachbarländer Einfluss nehmen auf die Situation im Irak. Die wichtigste aufständische Gruppierung ist die örtliche Al-Qaida-Filiale, die sogenannte Al-Qaida im Irak, die sich mittlerweile Islamischer Staat Irak nennt. Das ist eine unabhängige Gruppierung, die in der Vergangenheit vor allem von der Unterstützung bzw. Duldung des syrischen Staates profitiert hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sie hat ihre wichtigsten Unterstützer unter der einheimischen Bevölkerung in den westlichen und nördlichen Provinzen des Landes, die vor allem von Sunniten bewohnt sind. Nachbarländern kann man zumindest nicht nachweisen, dass sie diese Gruppierungen unterstützen. Es gibt sicherlich Privatleute, vor allem am Golf, die an der Finanzierung von Al-Qaida im Irak teilhaben, nicht aber Regierungen.
Jetzt war vor kurzem auch zu hören, dass die Gruppe Islamischer Staat Irak sei auch auf Oppositionsseite im syrischen Bürgerkrieg aktiv geworden.
Ja, das ist sicherlich so. Das konnte man schon an den ersten Anschlägen Ende 2011 in Aleppo ablesen. Das war genau dieselbe Machart wie die Al-Qaida im Irak schon seit Jahren mit einigen Erfolgen in Anführungszeichen anwendet. Und seitdem war es wahrscheinlich, dass Al-Qaida im Irak auch in Syrien aktiv ist. Allerdings haben wir es da wohl mit einer einheimischen Organisation zu tun, die sich die Nusra-Front, also die Hilfefront für die Bevölkerung von Syrien nennt. Die ist allerdings in enger Kooperation mit der irakischen Al-Qaida entstanden. Und man muss auch davon ausgehen, dass es da einen starken irakischen Einfluss gibt. Insofern haben wir jetzt eine Umkehrung der Verhältnisse aus dem irakischen Bürgerkrieg vor einigen Jahren. Damals nämlich hat die irakische Al-Qaida von der Unterstützung syrischer Dschihadisten profitiert. Heute ist es genau umgekehrt.
Ja, wenn man sich das so ein bisschen von außen ansieht, dass im Irak ist jetzt ein von Schiiten dominiertes Regime dran gekommen. In Syrien ist noch ein Regime dran, das von Aleviten dominiert ist. Also ich möchte nicht zu weit zu gehen sagen, dass hier ein Religionskrieg ist, aber es ist doch irgendwie in dieser Region ein Ziehen zwischen da einem Pol, der sich eher auf die Schiiten bezieht und einem, der sich eher auf die Sunniten bezieht, zu sehen.
Ja, es ist allerdings ein etwas vereinfachtes Bild. Aleviten sind zunächst einmal keine Schiiten, sondern sind eine heretische Sekte, die auch von den Zwölfer-Schiiten, wie sie im Irak und in Iran dominieren, nicht als schiitische Muslime akzeptiert.
Ja, was den Iran ja aber nicht daran hindert, das syrische Regime zu unterstützen.
Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass sie nun die Aleviten so besonders lieben, sondern das hat machtpolitische Gründe. Syrien ist der wichtigste Verbündete Irans seit 1980, ein ganz treuer Verbündeter. Und die Iraner wissen ganz genau, dass sie ihren großen Brückenkopf im Nahen Osten direkt an der israelischen Grenze verlieren, wenn Syrien fällt. Auch die Unterstützung für die Hisbollah wird dann nur noch mit größeren Schwierigkeiten vonstatten gehen können. Deswegen wehren sich die Iraner. Man muss sich allerdings nur mal die irakische Situation anschauen. Dann wird man eben feststellen, dass die Beobachtung einerseits stimmt, andererseits aber politische Kräfte daran mitwirken, dass dieser konfessionelle Aspekt in der Region an Bedeutung gewinnt. Wir hatten im Jahr 2010 im Irak Wahlen. Der Wahlsieger war die irakische Liste, die zwar etwa 80% der sunnitischen Stimmen bekommen hat, damit die Wahl gewonnen hat mit 91 Mandaten, die gleichzeitig aber mit einem massiv säkularistischen Programm argumentiert hat, die eher schiitisch orientierten Parteien, die schiitischen Islamisten, die in den Jahren zuvor aus dem Exil gekommen waren, die haben es dann geschafft, mit iranischer Unterstützung diese Liste von der Regierungsbildung auszuschließen, und seitdem gewinnt dieser konfessionelle Aspekt wieder an Bedeutung. Es ist insofern also kein naturgegebener Religionskonflikt, sondern es ist einer, der von politischen Kräften in der Region geschürt wird, und dazu gehört zum Beispiel die Regierung Maliki, dazu gehören aber auch andere Spieler in der Region.
Welche?
Saudi-Arabien vor allem. Saudi-Arabien sieht auf der sunnitischen Seite wiederum seinen auch stark machtpolitisch geprägten Konflikt mit Iran, unter anderem durch die konfessionelle Brille, fürchtet deshalb besonders die Schiiten im eigenen Land und ist der Auffassung, dass eigentlich alle arabischen Schiiten potenzielle fünfte Kolonnen des Iran sind, nur weil sie die Konfession teilen. Wobei eigentlich die arabischen Schiiten sehr, sehr stark an der eigenen Nation orientiert sind und gar nicht so große Sympathien für Iran hegen. Aber das prägt auch die saudi-arabische Außenpolitik. Und das ist einer der Gründe, weshalb Saudi-Arabien nun in Syrien so aktiv ist, diesen iranischen Verbündeten dort zu stürzen. Und insofern stimmt schon diese Beobachtung, dass wir es da mit einer regionalen Blockbildung zu tun haben.
Was könnte denn der Ausweg für Irak sein? Hat Maliki noch Unterstützung?
Naja, Maliki hat die letzte Wahl nicht gewonnen. Er hat dann mit einigen Tricks und vor allem mit iranischer Unterstützung dafür gesorgt, dass die Schiitenparteien, die eigentlich auf zwei Listen angetreten waren, so die Wahl verloren haben, dann doch noch die Regierung haben bilden können. Es ist schwer zu sehen, wie Ministerpräsident Maliki in den nächsten Jahren von der Macht vertrieben werden kann, obwohl für 2014 Parlamentswahlen anstehen. Er hat seine Kontrolle vor allem über die Geheimdienste, über das Innenministerium, über die Armee enorm ausgebaut, und es wird sich zeigen, ob da nicht gerade eine neue Diktatur entsteht, mit iranischer Unterstützung, allerdings sehr deutlich irakisch geprägt. Wenn das der Fall ist, werden die Probleme im Irak nicht abnehmen, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass nicht der sunnitisch-schiitische Konflikt dort die größten Eskalationsrisiken birgt, sondern vielmehr der kurdisch-arabische. Wir sehen ja im Moment, dass sich die Kurdenregion im Norden des Landes faktisch immer weiter vom Kern Irak entfernt.
Haben Sie irgendeinen Ratschlag für die europäische Politik in dieser Region?
Ich sehe eigentlich keine europäische Politik in der Region, vor allem nicht im Irak. Die europäische Politik der letzten 10 Jahre ist von dem Sündenfall des Jahres 2003 geprägt worden, als nämlich ganz deutlich wurde, dass es da in Europa zwei Lager gibt, die sich ganz fürchterlich darüber zerstritten haben, wie man denn gegenüber dem Irak zu handeln hat. Wir hatten auf der einen Seite die Briten und vor allem die osteuropäischen Staaten und Spanien, Italien, die sich an die Seite der USA gestellt haben nach dem Krieg gegen den Irak. Auf der anderen Seite hatten wir die Deutschen, die Franzosen, die Luxemburger und die Belgier. Und diese Spaltung hat die Außenpolitik der Europäischen Union bis heute nicht überwunden. Und es ist deswegen wohl auch können wir beobachten, dass die Europäische Union gerade dort, wo es doch besonders wichtig ist, nämlich bei einem Land wie Irak, was ja auch weltwirtschaftlich sehr viel wichtiger ist als beispielsweise Ägypten, vollkommen untätig ist. Mein Rat wäre, sich tatsächlich etwas gleichmäßiger um die Staaten der Region zu kümmern. In Ägypten spielt die Europäische Union keine Rolle. Im Irak versucht sie es noch nicht einmal, und auch bei den anderen Konflikten ist der Einfluss der Europäer doch begrenzt. Der erste Schritt wäre tatsächlich da, für gemeinsame Positionen zu sorgen und dort sich vielleicht zu kümmern, wo es im Endeffekt dann doch etwas wichtiger wird als sozusagen im alten Zentrum des Nahen Ostens.